Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Wie Sie bereits wissen, sind wir Ihr fachlicher Podcast rund um das Thema Impfung, um sich kompakt und unterhaltsam auf dem neuesten Stand zu halten. Loretta und ich werden Sie natürlich auch heute wieder wie gewohnt durch die Folge begleiten. Das heißt, jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch wissen, was bei uns heute auf dem Programm steht, liebe Loretta.
Ganz genau, Mirjam, und das ist auch gar kein Problem, denn wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. In den vergangenen Folgen haben wir ja die neuen STIKO-Empfehlungen und auch was Impfungen generell bewirken besprochen. Aber jetzt müssen wir diese Impfungen natürlich auch noch umsetzen. Und deswegen geht es heute um die Themen Impfmanagement und Aufklärung. Und auch dafür sind wir heute nicht alleine, sondern haben eine ganz tolle Expertin hier bei uns im Studio, nämlich Frau Thiele. Frau Thiele ist eine niedergelassene Kinder- und Jugendmedizinerin aus Viersen und wird uns heute mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite stehen und uns ganz viele Tipps und Erfahrungen aus ihrer Kinderarztpraxis mitbringen. Und wir freuen uns natürlich super doll, dass sie mit uns heute gemeinsam diesem wichtigen Thema auf den Grund geht.
Und passend zum Thema Aufklärung erfahren Sie heute auch noch, wer Murmel und Mo sind und was die beiden mit unserem Immunsystem zu tun haben.
Ja, herzlich willkommen, Frau Thiele. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön. Frau Thiele, wir wollen ja immer ganz persönlich und praxisnah in die Folgen starten. Und wir interviewen unsere Experten und Expertinnen deswegen immer so ein bisschen in die Richtung, was denn die Motivation ist, sich so toll fürs Impfen einzusetzen. Und deswegen meine erste Frage an Sie persönlich. Warum ist Ihnen denn das Thema Impfen so wichtig?
Impfungen haben die Medizin unglaublich weitergebracht. Die haben die Säuglings- und die Kindersterblichkeit massiv reduziert. Also heutzutage hört doch kein Mensch mehr was von neugeborenen Tetanus, außer er arbeitet in der dritten Welt, wo es eben Mütter gibt, die nie in den Genuss der Impfung gekommen sind und wo wirklich neugeborene Kinder über die Nabelinfektion an Tetanus versterben. Wenn man überlegt, Diphtherie habe ich tatsächlich in meiner ärztlichen Laufbahn schon nicht mehr gesehen. Ich hatte einmal einen Verdacht und das war eine Riesenwelle. Ja, wo kriegen wir jetzt Diphtherie-Antitoxin her? Und zum Glück hat sich's dann nicht bestätigt. Und ich finde ganz klassisch, ich habe mal einen Film gesehen, 50er-Jahre-Film, irgend so ein Arztfilm, da war ich noch Studentin. Und dann kam dieser Arzt mit ganz, ganz wichtigem und ernstem Blick aus dem Zimmer des schwerkranken Kindes und sagte, Gott sei Dank, es sind nicht die Masern. Und daran sieht man an diesen ganzen impfpräventablen Erkrankungen. Wir impfen ja nicht gegen Husten und Schnupfen, ja, aber da sind früher wirklich viele Kinder dran gestorben. Und Fakt ist, ich habe selbst in meiner Weiterbildungszeit ein Kind an der SSPE, das ist ja diese Folgeerkrankung von Masern, wo letztendlich das Gehirn sich abbaut, sterben sehen. Und das war ganz dramatisch, weil wir erst dachten, das Kind ist doch geimpft. Aber das war ein türkischstämmiges Kind, was als Säugling, also bevor man gegen Masern impfen durfte, irgendwie im Alter von einem halben Jahr auf Verwandtenbesuch in der Türkei war, dort offensichtlich sich mit Masern infiziert hatte, die da auch gar nicht so schwer hatte, dass man das jetzt irgendwie so ganz dramatisch wusste, denn das ist anschließend ganz normal geimpft worden, weil keinem bewusst war, dass dieses Kind die Masern schon hatte. Und das ist dann im Alter so von 5, 6 Jahren erkrankt und mit 8 Jahren wirklich ganz elendig gestorben. Und eine Erkrankung, die auch die Jüngeren von uns alle noch kennen, sind die ganzen Meningitiden, sowohl Meningokokken-Meningitiden als auch Pneumokokken-Meningitiden. Ich glaube nicht, dass es eine Kinder- und Jugendärztin gibt, die sagt, ich habe noch kein Kind an Pneumokokken oder inzwischen häufiger natürlich Meningokokken verloren oder zumindest schwer behindert das Überstehen sehen. Und das, finde ich, ist Grund genug, gegen alles, wogegen man sinnvollerweise impfen kann, zu impfen.
Ja, das, wenn man das so hörte, das kann man nur unterschreiben. Sie haben ja gerade auch die jüngeren Kollegen angesprochen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich würde ganz neu eine Kinderarztpraxis eröffnen, haben Sie denn da Tipps für mich, wie ich mich am besten organisiere bezüglich des Impfmanagements?
Also normalerweise eröffnen sie sie ja nicht, sondern sie übernehmen sie von jemand anderem. Dass sie eine Neueröffnung machen, ist doch eher selten. Insofern übernehmen sie einen Patientenstamm und wenn sie Glück haben, hatte der Kollege oder die Kollegin vorher schon eine digitale Akte. In meinem Fall ist es so, dass ich zweimal Praxen übernommen habe, wo ich beim ersten Mal eine Papierakte hatte und beim zweiten Mal leider die Akten gar nicht bekam. Das war dann kompliziert. Bei einem ersten Mal war es so, dass wir einfach ich habe vom ersten Tag an auf digital umgestellt. Ich hatte zum Glück ein sehr junges MFA-Team, was das bereitwillig mitgemacht hat und nicht an diesen Papierakten klebte. Und ich hatte da eine ganz pfiffige MFA, die sagte, das ist ja aufwendig, aber wollen wir einfach bei jedem, der zur U kommt oder zum Impfen kommt, einmal in unserer Kartei jetzt den Impfstatus übertragen, dann haben wir es schon. Und so haben wir das damals gemacht, sodass man letztendlich auf einen Blick das sehen konnte. Denn in einem Impfpass Impfstatus zu überprüfen, ist ja immer aufwendiger, als wenn Sie letztendlich in Ihrem Computersystem eine Tabelle haben mit Kreuzchen. Da haben Sie ja nach wenigen Wochen schon, das merke ich immer bei neuen MFAs, man guckt drauf und sieht, ist komplett oder ist nicht komplett. Ja, irgendwie, da fehlen irgendwie eine Reihe Kreuzchen. Oh, da sind ja nur zwei Masern, ist ja nur eine Masern, Mumps, Röteln, Windpockenimpfung. Irgendwie fehlen da Kreuzchen. Und das kann ich jedem nur empfehlen, seine eigene Impfdokumentation zu haben, ob über eins von diesen kaufbaren Programmen, die zusätzlich laufen oder über die eigene Praxissoftware. Das muss man dann immer schauen, was für einen selber passt.
Ja, das klingt erstmal nach ganz viel Arbeit, die sich dann aber in der weiteren Zukunft natürlich total lohnt. Und Sie sprachen schon gerade Ihr tolles Team an. Was sind denn so Aufgaben, die Sie selbst übernehmen und was delegieren Sie in Ihrem Team?
Ehrlich gesagt, delegiere ich ganz, ganz viel. Also bei der U3 findet bei uns üblicherweise die erste Aufklärung statt über die Impfungen, die jetzt im ersten Lebensjahr anstehen, also zumindest bis zur Mitte des ersten Lebensjahres. Da ist es so, dass meine MFA den Eltern schon mal Informationen gibt, ihnen erklärt, was geimpft wird. Und dann, wenn sie die Vorbereitung auch zu der U3 gemacht hat, dann komme ja ich rein und frage dann immer noch mal, ob es noch Fragen gibt zu den Impfungen. Und wenn jetzt zum Beispiel die MFA mir sagt, oh, da sind Eltern, die sind impfkritisch, dann suche ich nachher noch mal das Gespräch einfach und frage nach, wovor sie Angst haben oder so. Und danach ist es so, bei der Erstimpfung, die führe ich üblicherweise zusammen mit einer MFA durch, weil drei Spritzen, also auch bei zwei Spritzen war es schon so, dass eine rechts, eine links geimpft hat und ich mache es jetzt so, dass dann die MFA das eine Bein und ich das andere Bein mit den zwei Spritzen nehme. Aber da ist ja auch nochmal die Frage, die hatten ja dann ganz viel Materialien zu Hause, haben sie sich das durchgelesen, haben sie noch Fragen? Also die führe ich selber durch. Und danach ist es so, dass wenn es im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen stattfindet, natürlich ich auch oft noch schnell impfe. Aber ansonsten die ganzen Folgeimpfungen, die führen meine MFAs durch.
Das klingt natürlich nach einer Arbeitserleichterung, wenn man sich das so schön aufteilen kann. Und jetzt haben Sie gerade schon den ganz, ganz essentiellen Punkt Aufklärung angesprochen. Was denken Sie denn, sind Punkte, die auf jeden Fall in diese gelungene Aufklärung mit rein sollten?
Ich finde, das Wichtigste ist, die Eltern da abzuholen, wo sie sind. Es gibt Eltern, für die ist völlig klar, ja, ich lasse alles impfen, was meine Ärztin mir empfiehlt. Ja, dann erklärt man kurz und gut ist. Es gibt aber auch Eltern, die, das ist die, die ich gerade meinte, wo die MFA kommt und sagt, ja, die wollen irgendwie nicht impfen, die sind so schwierig. Häufig sind das ja Eltern, die, also was gar nicht geht, sind die kategorischen Impfgegner. Irgendwelche Schwurbler, die generell gegen Impfen sind, die sind bei mir auch meistens schnell wieder draußen, weil die fühlen sich dann nicht wohl bei mir. Aber das Häufigste sind ja Eltern, die haben irgendwo gehört, man sollte vielleicht lieber erst später impfen und das Immunsystem sei nicht reif oder ja, wollen nicht alles impfen, was empfohlen wird. Und die frage ich eigentlich immer erstmal, sag ja, die Frau sowieso hat mir gesagt, sie sind noch unsicher beim Impfen, wovor haben sie denn Angst? Also das Dümmste, was man machen kann, ist, die zu überfahren. Ich habe gehört, sie wollen nicht impfen, ja, sie müssen aber. Wenn ich die frage, wovor haben sie Angst, dann kommen meistens irgendwelche Gründe, die wissenschaftlich gar nicht so haltbar sind. Und dann erkläre ich und bespreche das mit denen und kann auch manchmal auf wissenschaftliche Seiten verweisen und sagen, hier, ich weiß, das habe ich gehört, oder das hängt ein bisschen dann natürlich auch vom intellektuellen Niveau der Eltern ab, ja, was an Erklärungen die auch haben möchten. Aber tatsächlich ist es so, und das finde ich ist immer das Schönste, dass ich Eltern habe, die eigentlich kommen mit der Intention, nee, auf keinen Fall lasse ich im ersten Lebensjahr impfen, das hat mir, weiß nicht, die Hebamme empfohlen. Und die nach dem Gespräch sagen, das hatte ich schon zweimal, ja, wenn mir das einer so gleich erklärt hätte, dann hätte ich das doch sowieso gemacht. Und ich finde, dann hat man immer dieses, ja, super, die hast du abgeholt gefühlt.
Ja, also auf die Sorgen einfach eingehen und da die richtigen Argumente liefern.
Genau.
Ja, was haben Sie denn generell im Moment so für einen Eindruck? Wie ist das Stimmungsbild? Fragen die Eltern proaktiv nach den Impfungen und sind gut informiert, oder muss man da eher viel erklären und Aufklärungsarbeit leisten?
Also die meisten Eltern fragen nicht proaktiv. Ganz ehrlich, die kommen ja auch klassisch zur U3. Also proaktiv wurde natürlich während Corona gefragt. Aber die kommen zur U3, das Kind ist 4 Wochen alt. Das ist häufig der erste Termin bei mir. Die sind aufgeregt, gerne kommen zu dem Zeitpunkt noch beide Eltern mit. Die haben 1000 Fragen. Und dann komme ich und sage, und übrigens, unser nächster Termin ist die erste Impfung. Das ist ganz selten. Ich hatte tatsächlich vor einem Monat Eltern, die mit dem zweiten Kind zur U3 kamen und sofort fragten, und übrigens, und Meningokokken haben wir gehört, das ist ja jetzt auch empfohlen und uns ist ganz wichtig, das auch früh zu machen. Wann impfen Sie das denn? Also da war ich richtig überrascht, dass die mich drauf ansprachen. Aber normalerweise spreche ich die drauf an. Das Einzige sind natürlich Reiseimpfungen. Ja, also das sage ich auch immer bei den Impfungen. Ich sage immer so, jetzt sind wir zum Beispiel mit 15 Monaten, jetzt sind wir bis zur Einschulung komplett nach aktuellem Stand, wenn was Neues kommt. Wir sehen uns ja jedes Jahr zur Vorsorge, dann sage ich Ihnen Bescheid, wenn irgendeine neue Impfung dazugekommen ist. Also jetzt zum Beispiel mit den Meningokokken wird das dann eben angesprochen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen. Aber ich sage denen, wenn sie eine Fernreise machen, dann müssen sie mich drauf ansprechen. Und das tun die ja dann auch.
Ja, und so neue Impfempfehlungen, wie Sie schon sagten, die Meningokokken B zum Beispiel, da entstehen ja auch ganz viele Nachholimpftermine sozusagen für die Kinder, die das jetzt nicht gleich als Säugling bekommen konnten, weil es da die Empfehlung noch nicht gab, sondern die jetzt vor ihrem 5. Geburtstag stehen und die Impfung brauchen. Wie schafft man es denn da, dass die wirklich durchgeführt werden?
Das muss ja irgendwie klappen. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt Frühling haben und jetzt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger gekommen ist. Denn jetzt haben wir ja doch eine etwas ruhigere Saison. Wenn so eine Empfehlung im November veröffentlicht wird, ist das weniger lustig. Aber irgendwie schaffen wir es immer.
Ja, also Sie nutzen dann zum Beispiel die Vorsorgetermine, wo die Kinder ohnehin bei Ihnen sind, um das Thema anzusprechen.
Genau. Also ganz klar, ich nutze die Vorsorgetermine. Ein Problem ist natürlich immer, eigentlich, wenn ich die Eltern informiere und aufkläre, muss ich denen ja Bedenkzeit geben. Das heißt, ich informiere, kläre auf und sage, machen Sie einen Termin. Und wenn die Eltern dann aber zu mir sagen, können wir das denn nicht jetzt gleich impfen? Ich möchte das sowieso. Dann mache ich das auch. Das mache ich zum Beispiel auch bei der HPV-Impfung so. Da kläre ich bei der U11 drüber auf. Und es gibt die Eltern, die machen dann später einen Termin. Aber es gibt auch welche, insbesondere wenn die Mutter schon entsprechend erkrankt war, die sagen, ja, können wir die denn nicht heute gleich mitmachen? Und dann unterschreiben die mir dann den Aufklärungsbogen. Das sind ja auch tendenziell nicht die, die nachher mich verklagen und sagen, sie haben mir nicht genug Bedenkzeit gegeben. Und ich notiere das auch so. Ich dokumentiere das, dass wir aufgeklärt haben und dass die Mutter fragt, ob wir nicht jetzt direkt impfen können.
Ja, und dann gibt es ja noch so Kinder, die so ein bisschen besondere Situationen haben, zum Beispiel Frühgeborene waren oder chronische Krankheiten haben. Haben Sie da irgendein spezielles Konzept, dass da auch wirklich an alles gedacht wird?
Also dafür gibt es die STIKO, ja, die mit den besonderen Krankheiten. Das sind ja nicht viele. Also da ist es so, dass ich tatsächlich, wir haben so ein Pop-up bei uns, wenn man den Patienten aufruft, da steht dann drin, Impfungen, siehe Prozedere, und dann schreibe ich da genau rein, wann welche Pneumokokkenimpfung zum Beispiel geimpft werden soll oder nach Chemotherapie, wie das jetzt zu erfolgen hat, dass das Kind neu geimpft wird. Und bei den Frühgeborenen steht dann da drin, Frühgeborenes 3+1 Schema. Und dann wissen die MFA schon, dass eben beim zweiten Termin nicht nur Rotaviren, sondern eben auch 6-fach und Pneumokokken mit geimpft werden. Das klappt eigentlich gut.
Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp. Ich glaube, das wird sich der eine oder die andere bestimmt in den nächsten Wochen auch überlegen, das mal einzuführen, dass man da nichts vergisst. Fun Fact:
Wussten Sie schon, dass die NASA ein Programm zur Impfstoffentwicklung auf der ISS hat? Erst kürzlich wurden Impfstoffproben zur ISS geflogen, mit dem Ziel, vorhandene Impfstoffe gegen Pneumokokkeninfektionen zu verbessern. Es gibt außerdem auch viele weitere Studien zur Auswirkung der Schwerelosigkeit auf zum Beispiel Salmonellen, Staphylokokken und viele weitere Mikroorganismen.
Sie haben ja gerade schon kurz die HPV-Impfung angesprochen. Jugendliche sind ja immer so ein bisschen so ein Thema. Wie bekommt man die in die Praxis? Wie schafft man es da, an die Impfung zu denken? Haben Sie da noch zusätzliche Tipps zu dem, was Sie gerade gesagt haben? Gerade auch, wenn doch irgendwie mal was nachgeholt werden muss?
Also bei uns ist es so, dass die MFA, wenn ein Kind kommt, wird sowohl in die Akte dieses Kindes, das ist ja eben im Digitalen, geht das ja ganz schnell, als auch in sämtliche Geschwister geguckt, steht eine Impfung oder eine Vorsorge an? Und wenn ja, wird darauf hingewiesen und im optimalen Fall auch direkt einen Termin vergeben, weil sonst geht's vergessen. Bei der HPV-Impfung ist es zum Beispiel so, dass ich inzwischen umgestellt habe, die zweite ist ja erst nach einem halben Jahr. Und wenn man da sagt, die zweite ist in einem halben Jahr, da macht kein Mensch in einem halben Jahr einen Termin für aus. Also kriegen die den Termin für in einem halben Jahr schon vergeben. Da passiert es natürlich, dass der auch mal versäumt wird, aber dann wird halt einmal angerufen, beziehungsweise es wird auch immer an Termine erinnert. Also wenn die in 5 Monaten kommen mit dem Schnupfen des Geschwisterkindes, sehe ich unter Bemerkung im Terminkalender Termin erinnert, Termin erinnert, Termin erinnert bei den ganzen Geschwistern. Und dann ist klar, die sind nochmal dran erinnert worden. Also das ist einfach, was sich bei mir bewährt hat, ja, guckt in alle Geschwister rein, schaut und seht zu, dass er direkt Termine vergibt, wenn irgendwas ansteht.
Sehr gut. Also auch, dass man sozusagen jede Vorstellung in der Praxis dazu nutzt, zu erinnern und darüber zu sprechen.
Genau.
Fun Fact.
Impfung als Kunstwerk, das gibt es mittlerweile tatsächlich. In seinem Vaccines Project arbeitet der Künstler Vic Munitz vor allem mit Mikroskopaufnahmen und erstellt daraus echte Kunstwerke. Ein bekanntes Werk von ihm ist Flower, The Beauty of Vaccines, aus Mikroskopaufnahmen von Leberzellen, die mit einem Pockenimpfstoff behandelt wurden.
Ja, liebe Frau Thiele, dann haben Sie mir schon alle Fragen, die mir so auf der Seele brannten, beantwortet. Und ich glaube, Sie haben richtig tolle, wertvolle Tipps mitgegeben. Also ich denke, viele von unseren Zuhörenden werden das eine oder andere in den nächsten Tagen definitiv mal ausprobieren und sich zu Herzen nehmen. Also schön, dass Sie bei uns waren. Ganz, ganz lieben Dank.
Gerne. Es hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Impfticker. Ja, liebe Mirjam, wir sind mitten im Sommer. Es ist Urlaubszeit, es ist Reisezeit. Und wir hatten ja auch schon eine wunderschöne Reiseepisode. Also für alle, die sie verpasst haben, gerne da nochmal reinhören. Und da war auch ein wichtiges Thema. Impfen ist nicht nur bei Fernreisen wichtig, sondern auch bei Reisen in die ganz nahe Umgebung. Und gerade in Bayern gibt es da aktuell etwas zu beachten, wenn man so hinaus in Wald und Wiese möchte, oder?
Ja, ganz richtig. Es ist infektiologisch nämlich einiges los, gerade passend zu Urlaubs- und Reisezeit und wie du gesagt hast, eben auch hier in Deutschland. Und das Stichwort an der Stelle ist FSME. Und viele wissen ja vielleicht, FSME ist in Deutschland meldepflichtig. Das bedeutet, wenn jemand hier eine akute Infektion hat, dann muss das Ganze ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Und deswegen haben wir hier auch eine recht gute Übersicht über die Infektionszahlen, die wir hier gerade im Land haben. Und aktuell ist FSME eben ganz stark wieder auch in den Medien und aktuellen Schlagzeilen vertreten, weil, wie du es gerade angedeutet hast, Bayern eine der stärksten FSME-Saisonstarts hingelegt hat sozusagen. Wir haben hier nämlich seit Einführung der Meldepflicht die höchsten Zahlen, sprich die höchsten Zahlen seit 2001. Und wenn wir hier ein bisschen genauer reinschauen, wir haben aktuell rund 48% mehr Fälle im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. Und deswegen vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der kleine Reminder. Wir haben hier in Deutschland ja eine STIKO-Empfehlung. Und zwar empfiehlt die STIKO allen Kindern und auch Erwachsenen, die in Risikogebieten leben, eine Impfung gegen FSME und eben auch den Personen, die in solche Risikogebiete reisen, also auch bei Nahreisen zum Beispiel innerhalb von Deutschland. Und Bayern ist ja, wir wissen es, nicht erst seit gestern ein Hochrisikogebiet für FSME. Und wenn wir hier jetzt aber mal in die Durchimpfungsraten reinschauen, dann sind zum Beispiel nur knapp 37% der Schulanfängerinnen gegen FSME geimpft. Und das heißt, wenn wir jetzt mal natürlich auf die aktuellen Zahlen und die Situation schauen, dann ist das mit Sicherheit nochmal ein guter Anlass für Sie als Ärztin und auch Ärzte, aber natürlich auch als Elternteil, hier nochmal einmal mehr hinzuschauen, um festzustellen, ob vielleicht Ihr Kind oder auch das Kind, was Sie bei sich in der Praxis behandeln, eine FSME-Impfung erhalten sollte.
Ja, also lohnt sich tatsächlich sogar die Reiseimpfberatung, selbst wenn die Reise innerhalb Deutschlands stattfindet.
Absolut.
Ja, wenn wir jetzt aber mal ein bisschen weiter in die Ferne reisen, haben ja tatsächlich Forscher in China etwas Interessantes entdeckt, als sie eigentlich den Masernepidemien im Land auf den Grund gehen wollten. Magst du uns da nochmal berichten, was da rausgefunden wurde?
Ja, sehr gerne. Das Thema Masern wurde ja auch gerade von Frau Thiele schon einmal angesprochen und es bleibt auch nach wie vor spannend rund um dieses Thema. Und wie du es gerade gesagt hast, in China ist jetzt ganz aktuell eine interessante Beobachtungsstudie veröffentlicht worden, und zwar im Journal Nature Microbiology. Und in dieser Studie, da wurde eben die Wirksamkeit der Masernimpfung untersucht in Kindern, die ja auf natürlichem Wege auf die Welt gekommen sind, verglichen mit Kindern, die per Kaiserschnitt geboren wurden. Und da gibt es ein ganz interessantes Studienergebnis. Und zwar deuten die Ergebnisse nämlich darauf hin, dass die erste Masernimpfung bei den Kindern, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, zu geringerem Impfschutz führen als bei den Kindern, die tatsächlich natürlich zur Welt gekommen sind. Aber man muss dazu auch sagen, das Impfschema für die Masern, das sieht in China auch ein bisschen anders aus. Und zwar bekommen die Kinder dort ihre erste Dosis schon im Alter von 8 Monaten. Und Sie wissen, hier in Deutschland, da steht das Ganze 3 Monate später, also mit 11 Monaten an. Und auch ein ganz wichtiger Hinweis, diesen Unterschied, den man da in der Wirksamkeit der Masernimpfung gesehen hat, der war tatsächlich auch nicht mehr zu sehen nach der zweiten Impfstoffdosis. Aber so oder so, die Forscher sind natürlich daran interessiert, woher das Ganze kommt. Also warum ist der Impfschutz nach der ersten Dosis noch nicht so gut bei Kindern, die durch Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, wie die bei einer natürlichen Geburt? Und ja, eine mögliche Erklärung dafür ist die Darmflora von den Kindern. Denn man hat beobachtet, dass die einfach in der Entwicklung ein bisschen verzögert ist bei Babys, die per Kaiserschnitt kommen. Und die Darmflora ist halt super wichtig für unser Immunsystem. Die ist sowas wie die Schule für das Immunsystem und setzt ganz, ganz wichtige Impulse. Und das bedeutet, dass gegebenenfalls halt eben diese Kinder noch nicht so gut auf die Impfung reagieren können, weil das Immunsystem noch nicht so gut gereift ist. So oder so, auch wenn es jetzt natürlich noch keine Daten sind, die das Ganze bei Kindern zeigen, die nach dem Impfschema hier in Deutschland geimpft wurden, denke ich, ist das ganz wichtig, einfach nochmal, um zu zeigen, dass die zweite Dosis bei der Masernimpfung, wie bei vielen anderen Impfungen, auch einfach super wichtig ist, damit wir den bestmöglichen Impfschutz auch herstellen können.
Ja, wirklich spannend. Ich finde ja echt immer interessant, was der Darm und unser Mikrobiom so für einen Einfluss auf unseren Körper hat. Das ist wirklich erstaunlich und wahrscheinlich wissen wir da auch ganz vieles noch gar nicht. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Schwangerschaft und Kaiserschnitt etc. sind, im Juni diesen Jahres hat das Robert-Koch-Institut ja eine interessante Publikation herausgebracht zu einem Thema, was gerade für Schwangere ganz relevant ist. Vielleicht magst du uns da noch mal ein paar Worte dazu sagen.
Ja, sehr gerne, Loretta. Und zwar geht es um das Parvovirus B19, nett auch mal B19V abgekürzt. Und das hat es nämlich jetzt gerade in eigene Ausgabe vom epidemiologischen Bulletin des RKIs geschafft. Und der Grund dafür ist, dass wir sehr, sehr hohe Fallzahlen einer Parvo-B19-Infektion bei Schwangeren in Deutschland festgestellt haben. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer, die fragen sich jetzt sicherlich, okay, Parvovirus B19 vielleicht noch nie gehört. Da steht jetzt vielleicht das ein oder andere Fragezeichen über dem Kopf. Aber das ist tatsächlich nichts anderes als die medizinische Bezeichnung für die sogenannten Ringelröteln. Und die Ringelröteln, die kennt ja eigentlich fast jeder, aber tatsächlich eher aus dem Bereich der Kinder. Denn wir haben hier sehr, sehr hohe Infektionszahlen für gewöhnlich bei den Kindern im Vorschulalter. Aber, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, Schwangere sind in Bezug auf Ringelröteln eine ganz besondere Gruppe, eine besonders gefährdete Gruppe, um genau zu sein. Denn das Problem ist, wenn Sie vor einer Schwangerschaft noch keine Ringelrötelinfektion durchgemacht haben, dann besteht die Gefahr oder das Risiko, dass die Ringelröteln in der frühen Schwangerschaft, für gewöhnlich so bis zur 20. Schwangerschaftswoche, auf das ungeborene Kind übertragen werden können. Und das passiert so in knapp 30-50% der Fälle. Und eine Folge, die manchmal auftreten kann, ist dann, dass es zu Störungen der Blutbildung beim Ungeborenen kommt. Und das kann im Zweifelsfall und im schlimmsten Fall dann auch zu einer Fehl- oder Totgeburt führen, also zu einem Verlust der Schwangerschaft. Und Schwangere können sich natürlich auch infizieren im Umfeld von Kindern, ob es privat oder beruflich sei, weil bei den Kindern natürlich die Viruszirkulation auch sehr, sehr hoch ist. Das wird nicht so oft getestet, aber Kinder sind einfach eine Infektionsquelle. Und da wir momentan keine antivirale Therapie haben, die spezifisch ist und es auch keine Impfung gibt gegen die Ringelröteln, müssen die Schwangere, die jetzt durch eine Primärinfektion oder durch eben eine nicht vorhandene Primärinfektion keinen Schutz haben, besonders in Acht nehmen und hier die Exposition meiden, auf Handhygiene achten und je nachdem, wo sie beruflich arbeiten, gegebenenfalls auch ein Beschäftigungsverbot bekommen, damit sie hier geschützt sind an der Stelle.
Ja, liebe Miriam, hab ganz lieben Dank, dass du uns auch heute wieder so wichtige und interessante Neuigkeiten aus der Welt des Impfens mitgebracht hast. Und jetzt zum Abschluss unserer Folge möchte ich natürlich wie immer noch wissen, was du am Anfang schon so angekündigt hattest, nämlich, wer sind denn Murmel und Mo?
Ja, um die Frage zu beantworten, Loretta, musste ich selbst erst einmal auf Recherche gehen, denn ja, ich als aktuelle Nicht-Mama von Murmel und Mo tatsächlich auch noch nie was gehört habe. Das hat sich aber während der Recherchearbeit tatsächlich auch ganz schnell geändert. Und ich muss sagen, ich bin ganz entzückt, denn bei Murmel und Mo handelt es sich um wirklich schöne edukative Kurzfilme, in denen ein kleines Mädchen und sein Stofftier, eben Murmel und Mo, gemeinsam spannende Abenteuer erleben und ganz nebenbei spielerisch erfahren, was Viren sind, wie diese Erkrankungen in unserem Körper hervorrufen können und wie ja insbesondere Impfungen helfen können, diese Erkrankung zu verhindern. Murmel und Mo sind also eine wirklich schöne Hilfestellung, um kleinen Kindern auf eine spielerische Art und Weise unser Immunsystem und auch das Konzept von Impfung näher zu bringen. Das Ganze ist tatsächlich eine Initiative vom Bayerischen Staatsministerium gewesen. Die haben sich das Konzept rund um Murmel und Mo, nämlich im Rahmen der Covid-19-Pandemie, ausgedacht als etwas Besonderes für die Kleinsten und mit der Zielsetzung, wichtige Themen kindgerecht und vor allen Dingen auch unterhaltsam zu erklären. Ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere von unseren erwachsenen Hörerinnen und Hörern und insbesondere auch viele Eltern können mit Sicherheit durch Murmel und Mo auch noch das eine oder andere lernen, denn das mit dem Immunsystem und wie das so alles funktioniert, das ist ja bei den meisten doch schon ein bisschen länger her, vermute ich.
Oh, das klingt richtig schön. Also ich glaube, das werde ich mir später auch direkt mal anschauen. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von Ihnen. Unsere erste Staffel geht heute zu Ende. Die Zeit verging wahnsinnig schnell und wir sind super dankbar, dass Sie uns hier so wunderbar zugehört haben. Wir hoffen natürlich ganz sehr, dass Ihnen die Staffel gefallen hat. Und wenn Sie den Podcast über Spotify hören, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch noch eine kleine Umfrage am Ende beantworten. Nämlich zum einen natürlich, beantworten Sie gerne, wie es Ihnen gefallen hat, was Sie gut fanden. Und nach der Staffel ist ja auch vor der Staffel. Wir möchten ganz gerne ein paar Wünsche und Anregungen haben, welche Themen Sie denn gerne in kommenden Staffeln hier bei uns hören würden. Das würde uns auf jeden Fall ganz sehr helfen. Wir hoffen, dass wir Ihnen ganz viele Tipps und Hinweise für Ihren Alltag mitgeben konnten. Und um auch schon die neue Staffel nicht zu verpassen, können Sie auch direkt jetzt wieder den Kanal abonnieren. Dann verpassen Sie nichts. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns 5 Sterne hinterlassen, wenn Ihnen die Folgen gefallen haben. Also, wir freuen uns auf ganz bald wieder mit Ihnen.